Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Abend. In der Fußball-Europa League steht der letzte deutsche Verein kurz vor dem Aus. Bayer Leverkusen liegt im Viertelfinale 1:2 gegen Inter Mailand hinten. Wir sind gleich live dabei in der Schlussphase dieses Spiels. So wie in der Europa League waren zuletzt auch in den deutschen Fußball-Bundesligen keine Zuschauenden in den Stadien erlaubt. Und mit diesen Geisterspielen wird es in der kommenden Saison wohl erstmal weitergehen. Mitte September soll sie starten und heute hat sich die Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer dagegen ausgesprochen, ab dann wieder schrittweise Publikum zuzulassen. Volker Fintermer berichtet.
Zwar muss man der deutschen Fußballliga zugestehen, dass sie ein ausgefeiltes Konzept für die vorsichtige Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgelegt hatte. Doch mit der Zustimmung der Politik wird es trotz allem so schnell nichts werden. Eine Rückkehr der Fans in die Stadien habe derzeit keine Priorität, heißt es heute aus der Runde der Gesundheitsminister, die sich als erste in länderübergreifender Runde mit der Frage beschäftigt haben. Zwar wurde das Konzept der deutschen Fußballliga grundsätzlich als gut angesehen, aber aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung aktuell das falsche Signal. Zuschauer in den Stadien seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober wieder vorstellbar, heißt es. Solange sind bislang auch andere Großveranstaltungen in Deutschland untersagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittag erklärt,
in der letzten Augustwoche werde ich in Abstimmung mit dem Bund versuchen, eine Ministerpräsidentenkonferenz zu machen zum Thema Bundesliga. Ich kann mir vielleicht im Lauf der Saison, aber zum Bundesliga-Start kann ich mir volle Stadien nicht vorstellen.
Dagegen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittag in der ARD erklärt, dass man der DFL jetzt die Chance geben sollte, diese Sache zu erproben. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher zeigt sich offen dafür.
Und jetzt, wie versprochen, die Schlussphase des Europa-League-Viertelfinals zwischen Inter Mailand und Bayer Leverkusen in Düsseldorf. Zwischenstand 2:1 für Mailand. Wir hören schon, unser Reporter ist Burkhard Hupe.
Aus 20 Metern, 25 Metern und den lässt Radetzky von der Brust abprallt. Unkonventionelle Parade des Finnen, aber nochmal gut gegangen. Und vielleicht nochmal die Chance über die linke Seite. Nein, dann soll es doch durchs Zentrum gehen mit Jonathan Tah. Der musste kurz vor dem Anpfiff von der Ersatzbank auf den Platz kommen, weil Sven Bender beim Aufwärmen ausgefallen war. Muskuläre Probleme, sitzt draußen und sieht, dass seine Mannschaft sich nach wie vor abmüht, dass sie vieles versucht, aber eben auch vieles schuldig geblieben ist. Sie kann viel besser, origineller, verrückter Fußball spielen, als sie das gegen diese clevere Mannschaft gemacht hat. Jetzt aber Diaby ist im Strafraum und läuft sich wieder fest. Und Eriksen ist dazwischen und der findet Lukaku an der Mittellinie. Und der Belgier noch einmal im Sprintduell, dieses Mal mit Wendell auf der linken Abwehrseite, setzt sich durch. Lukaku im Strafraum wird zurückgepfiffen. Stürmerfoul gegen Lukaku entschieden. Tapsoba ist da wieder mal in die Knie gegangen, nicht Wendell. Freistoß ausgeführt. Jetzt hat Leverkusen natürlich nicht mehr viel Zeit. 30 Sekunden noch, dann ist auch diese elendig lange Nachspielzeit vorbei. Bailey auch eher eingewechselt, der Jamaikaner auf dem linken Flügel, spielt noch einmal zurück auf Amiri, der mit dem Flankenball in die Mitte, da rutscht Havertz aus in der Nähe des Elfmeterpunktes, aber einen Elfmeter gibt es dafür nicht, denn da war kein Gegner daran schuld. Kai Havertz in seinem mutmaßlich letzten Spiel für Bayer 04 Leverkusen. Er hat viel versucht, aber es ist ihm zu wenig gelungen. Er hat nicht diese Ausrufezeichen setzen können, zu denen er zweifellos imstande ist. Jetzt krümmt sich Godin im eigenen Strafraum. Der uruguayische Altinternationale, der so viele erfolgreiche Jahre bei Atletico Madrid bestritten hat, der ist natürlich auch clever genug, um zu wissen, hey Freunde, das muss doch jetzt langsam mal reichen. Jetzt schinde ich noch ein paar Sekunden, jetzt stehe ich wieder und das Spiel kann weitergehen. Die 6 Minuten Nachspielzeit sind vorbei, aber es gab ja noch in dieser Nachspielzeit den Videobeweis. Handanovic, der Keeper, lässt sich jetzt auch noch ein bisschen Zeit und so schreiten wir unaufhörlich in Richtung Mitternacht, aber wir sind definitiv vor Mitternacht fertig. Es ist ein Kampfspiel gewesen an diesem Abend in Düsseldorf. Kein schönes Spiel, kein guter Fußball von beiden Mannschaften in der zweiten Halbzeit nicht. In der ersten Inter Mailand bockstark und für Leverkusen einfach eine Nummer zu groß. Jetzt nochmal ein Freistoß für Leverkusen aus der eigenen Hälfte von Kerim Demirbay, der im Mittelfeld die Impulse geben sollte, aber es zu selten geschafft hat. Jetzt nochmal ein Weiterschlag von Demirbay in den Strafraum. Radetzky ist auch mit dabei, kriegt aber den Kopfball nicht. Da geht der Godin hoch und das war die letzte Aktion. Und Inter Mailand zieht durch ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen ins Halbfinale ein. Und Leverkusen verabschiedet sich aus diesem Wettbewerb nach einer verdienten Niederlage gegen die topbesetzte Mannschaft von Inter Mailand.
Und wir sagen Danke an Burkhard Hupe. Während der Sieger der Fußball-Europa League per Turnier in Nordrhein-Westfalen ermittelt wird, findet das Finalturnier der Champions League in Lissabon statt. Mit dabei RB Leipzig, das am Donnerstag sein Viertelfinale gegen Atletico Madrid spielen soll. Zwei Corona-Fälle bei Atletico drohten diesen Plan zu durchkreuzen, doch weil nach Angaben des spanischen Vereins keine weiteren positiven Tests hinzugekommen sind, kann das Spiel gegen Leipzig wohl stattfinden. Jan Günther berichtet.
Aufatmen bei Atletico. Die heute in Madrid durchgeführten Corona-Tests sind alle negativ. Auch das Ergebnis der beiden am Samstag noch positiv getesteten Spieler ist negativ. Stürmer Angel Correa und Abwehrspieler Şime Şıralıko weisen keine Symptome auf. Beide bleiben aber weiter isoliert zu Hause. Atletico hat bereits das Training wieder aufgenommen und kann nun nach Lissabon reisen. Die Leipziger sind bereits seit Samstag vor Ort. Eine Austragung des Champions League Viertelfinals am Donnerstag steht Stand jetzt nichts mehr im Wege.
Der Schweizer Rechtswissenschaftler Marc Piet ist international anerkannter Experte für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, organisiertem Verbrechen und von Korruption. Er hat zum Beispiel die Regierung von Panama beraten, wie sie ihren Finanzsektor transparenter aufstellen könnte. Oder er hat im Auftrag der Vereinten Nationen kriminelle Ölgeschäfte im Irak untersucht. Und bis 2013 leitete Marc Piet eine unabhängige Kommission beim Fußball-Weltverband, die bei der FIFA für mehr gute Unternehmensführung sorgen sollte. Heute gehört Marc Piet zu den größten Kritikern von FIFA-Präsident Gianni Infantino und so erklärt es sich vielleicht, dass der Fußball-Weltverband jetzt zum Gegenschlag ausholt und Piet wiederum vorwirft, für viel Geld bei der FIFA wenig bewirkt zu haben. Was davon zu halten ist, das ordnet unser Autor Thomas Kistner ein.
In dem Bemühen, von den Strafermittlungen gegen Präsident Gianni Infantino abzulenken, verliert der Fußball-Weltverband FIFA zunehmend die Kontrolle. Drei Anwälte wurden angeheuert, um die massiven Verdachtsmomente gegen Infantino auf Anstiftung zum Amtsverrat medial zu verwässern. Zugleich erteilte sich Infantino in einem Wochenendbrief an alle 211 Nationalverbände selbst die Absolution, ohne auf konkrete Vorwürfe der Justiz einzugehen. Er selbst ist abgetaucht, die FIFA lässt er Scheingefechte führen. Der Schotte Alasdair Bell treibt eine Medienkampagne voran. Der Vize-Generalsekretär, der schon bei der UEFA unter Infantino arbeitete, griff am Wochenende im Doppelpass mit dem Schweizer Boulevardblatt Blick den früheren FIFA-Reformchef Marc Piet an. Der Basler Antikorruptionsexperte hatte sich wiederholt kritisch zu Infantino geäußert. Piet hätte als Reformchef unter Infantinos Vorgänger Sepp Blatter 2,5 Millionen Franken für sich und sein Institut kassiert. Für nichts, lautet der orchestrierte Vorwurf der FIFA und der Klatschpostille. Piet selbst hätte 215.000 Franken eingestrichen. Und die von ihm berufenen Experten seien nicht unabhängig gewesen, weil Piet ihren Namen zuvor Blatter vorgelegt habe. Der Basler Strafjurist konterte die Vorwürfe scharf. Bell verdrehe drastisch die Fakten, teilte er über die Universität Basel mit. Infantino empfahl er, wenn ihm der Schweizer Rechtsstaat nicht passe, solle er die FIFA doch in ein Land umsiedeln, das besser zu seinem Geschäftsstil passe. Zu den Kosten stellt Piet klar, dass sich die 2,5 Millionen Franken auf die Gesamttätigkeit der Reformkommission unter ihm und seinem Institut über 3 Jahre hinweg beziehe. Inklusive Spesen und Honorare für ein Dutzend profilierter Rechtsexperten aus aller Welt. Er selbst, so Piet, habe kein Geld erhalten. Berechnet habe er nur die effektive Arbeitszeit und das Geld an die Uni abgeführt. Der reichen FIFA habe man ja auch nicht noch öffentliche Geschenke machen wollen. Zum Vorwurf, sein Job sei Geldverschwendung und seine Experten seien befangen gewesen, verwies Piet auf die Realität. Die von ihm berufenen Chefs des Ethikkomitees, der Schweizer Cornel Borbli und der Münchner Strafrichter Hans-Joachim Eckert, hatten 2015 sogar Blatter und den UEFA-Präsidenten Michel Platini gesperrt, die höchsten Funktionäre des Weltfußballs. Infantino hingegen hat diese beiden umgehend gefeuert und sie mit nachweislich abhängigem Personal ersetzt. Bells misslungene Medienkampagne wird so zum nächsten Eigentor für die FIFA.
Diesen Beitrag von Thomas Kistner können Sie gerne nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in der DLF-Audiothek, die Sie kostenlos runterladen können. Der deutsche Profi-Radrennstall Sunweb bekommt einen prominenten Neuzugang. Der französische Fahrer Romain Bardet hat einen Vertrag über 2 Jahre unterschrieben. 2019 gewann Bardet bei der Tour de France das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers. Und apropos Klettern, ein deutscher Sportfunktionär könnte demnächst die nächste Stufe seiner Karriere erklimmen. Bundestrainer Thomas Konitzko, noch Präsident des Deutschen Kanuverbandes, stellt sich zur Wahl für den Chefposten im Kanu-Weltverband. Diese Wahl soll nächstes Jahr im April stattfinden. Kanu, eine der Sportarten, die deutschen Athleten bei Olympischen Spielen regelmäßig mit die meisten Medaillen einbringt. Das war Sportaktuell an diesem Montagabend. Ich bin Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse und tschüss.